Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
Herzlich willkommen zur Folge 7 vom Viral Stage Dive Podcast. Wieder mit mir, Matteo, und mit meinem heutigen Gast, der Zoe Meh.
Hallo Matteo.
Wer Zoe ist, erzählt euch jetzt der Dominik.
Zoe Meh ist noch nicht einmal 20 Jahre alt und hat gerade ihr erstes Album veröffentlicht. Sie lebt in Fribourg, redet im Alltag mit Basler Dialekt und singt auf Hochdeutsch. 2018 ist sie Teil vom ersten Jahrgang an der Gustav Academy gesehen und hat jetzt das grosse Ziel vor Augen, in Zukunft von der Musik leben zu können.
Das ist immer so der Moment, wenn man das abspielt. Also es ging nicht mehr allweg so, hoffentlich hat alles gestimmt. Es steht also ein völliger Scheiß drin. Kurzer Faktencheck, ist einigermaßen okay.
Ich glaube, so schön hat noch nie jemand meine musikalische Karriere zusammengefasst.
Sehr gut, danke.
Ja, danke euch.
Wir starten wie immer mit der gleichen Frage, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig bei dir. Machst du momentan beruflich das, was du immer schon wolltest machen? Was machst
also,
du überhaupt beruflich?
Erstmal vorneweg, ich finde, Musik ist ein Beruf. Das kann man so wirklich sehen.
Ja.
Und ich mache momentan, was ich machen möchte, mit dem Album, das wir rausgegeben haben. Das ist für mich ein Traum und zeigt mir wirklich, dass ich das weiterhin machen möchte. Was ich aber jetzt beruflich machen werde, ist einfach erstmal an PH Bern gehen, studieren, eine Runde.
Bleibt ja. Fast nichts anderes übrig, manchmal so, oder?
Es bleibt schon immer viel anderes übrig, aber ich habe das auch immer schon gerne machen. Ich bin so, seit ich 12 bin, ich für mich gewesen, Lehrerin werden und Musikerin werden. Und dann bin ich wieder weggekommen von dem Lehrerzeug und Musik ist immer dabei gewesen. Aber jetzt komme ich wieder zurück zu meinem 12-jährigen Mini-Mi, der sagt, ja, vielleicht machst du das gleich.
Aber eher so als Absicherung, weil es gibt ja Leute, die irgendwie jetzt in deinem Alter auch voll würden auf Musik setzen.
Ich finde, es ist offen eine Absicherung, aber eine Absicherung, die Spass macht, die ich auch, eben, wie gesagt, immer auch wollen machen. Aber es ist für mich klar, dass die Musik immer an erster Stelle steht und sollte ich die Chance haben, auf eine Tournee gehen zu können, dann unterbreche ich das Studium und dann gehe ich einfach. Das ist schon immer klar gewesen.
Sehr gut. Sorry. Gustav macht Krach. Gut, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir heute zuerst mal jemanden als Gast im Podcast, der einfach quasi nur Musikerin ist. Alle anderen sind irgendwie Booker oder Fotografen. Jetzt haben wir das erste Mal jemanden, der vor allem auf der Bühne steht. Und ich finde irgendwie, du bist so voll an einem interessanten Punkt mit dem ersten Album, wo es mega viel darüber zu erzählen gibt nachher. Ich würde sagen, wir fangen so ganz am Anfang an. Wieder mal, wie hast du angefangen Musik zu machen? Was war das erste Instrument, das du gespielt hast?
Ah, ganz zurück also. Das erste Instrument, das ich gespielt habe, war das Klavier. Und das ist auch jetzt immer noch mein Hauptinstrument. Denn ich bin so ein bisschen eine autodidaktische Künstlerin. Ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht. Klar habe ich zwischendurch manchmal Unterricht genommen für das Klavier oder halt Musikunterricht in der Schule. Aber ich bin sehr, sehr selbstständig schon immer unterwegs gewesen. Und so hat dann auch eigentlich meine Musik angefangen. Sehr selbstständig, wo ich zum ersten Mal als 12-jähriges Mädchen auf dem Gurten bin. Das war sowieso mein erstes Konzert überhaupt gewesen, dann gerade noch das Festival. Und ich habe mir einfach gedacht, wow, wie krass. Also all die Künstler auf den Bühnen, die ihre eigenen Songs spielen. Das war für mich so ein Aha-Moment gewesen. Und dann bin ich heimgekommen und habe mir gedacht, wenn die das können, dann kann ich das irgendwie auch. Und dann habe ich mir ans Klavier gesetzt und meinen ersten Song geschrieben.
Sehr gut. Wann war so der Zeitpunkt gewesen, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich mit dem so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen, ich möchte irgendwie live spielen oder irgendeinen Song veröffentlichen?
Ich glaube, ich bin ein sehr schücher Mensch eigentlich und das widerspiegelt sich auch in meiner Musik, weil sie sehr persönlich ist, sehr ehrlich und ich habe lange Zeit immer das Gefühl gehabt, ich kann mit solcher Musik vielleicht gar nicht live spielen, vielleicht wenn das die Leute nicht hören, vielleicht sind das Themen, die nur mich beschäftigen und die anderen Leute nicht. Und dann der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das wirklich vielleicht immer machen könnte und dass es den Leuten gefällt, ist gesehen, wo ich so die ersten Auftritte hatte, so kleine Schulauftritte, wo ich gemerkt habe, die Resonanz ist gut gewesen. Und dann eben bin ich in die Gustav Akademie gekommen, habe zum ersten Mal in der Glassbox spielen vor vielen Leuten und dann sind die ersten Radioauftritte gekommen, dann habe ich Road to Waken Jam Band-Contest von Radio Fribourg können gewinnen. Es ist so alles Schrittli für Schrittli gekommen, wo mir gezeigt hat, ah, vielleicht darf ich das. Vielleicht ist es legitim, meine Musik zu zeigen.
Sollten wir oder dürfen wir, glaube ich, sowieso immer. Du hast Matura-Arbeit gemacht.
Ja.
ist das deine erste EP gewesen, glaube
ich? Das ist meine erste EP gewesen.
2018, wie gesagt. Facebook-Seite Durestalken hilft mega gut, wenn wir so was Info finden. Das hast du auch alles irgendwie selber geschrieben oder geschrieben sowieso wahrscheinlich, aber wie hast du die EP dort so produziert damals? Also ich nehme an, das ist ja nicht mega, mega hochprofessionell gewesen. Oder bist du schon tatsächlich in ein Studio aufgenommen?
Ich bin in ein Studio aufgenommen. Aber es ist schon so gewesen, also ich hatte das Gefühl, ich bin mega gescheit gewesen, weil wo es geheißen hat, ich müsse die Maturaarbeit wählen, ist für mich klar gewesen, zur gleichen Zeit, dass ich in dieser Zeitspanne habe, weil es ein erstes Projekt rausgeben, in dem Fall die EP. Und dann habe ich gefunden, wow, das wäre super, wenn ich gerade die beiden Sachen kombinieren könnte.
Das kommt mir super bekannt vor.
Und so habe ich es dann gemacht, aber es ist für mich viel mehr gewesen als nur eine Schulaufgabe. Es ist für mich wirklich mein Projekt gewesen. Ja. Mein erstes Hallo an die Welt. Und von dem her habe ich es wirklich professionell machen und bin auch ins Studio gegangen. Ins gleiche Studio, wo ich auch jetzt für das Album gegangen bin. Und wo ich auch meine erste Single aufgenommen habe, Studio de la Fonderie in Fribourg. Und aber ja, natürlich hat sich seitdem viel verändert, viel ist passiert von dem her. Ist es natürlich weniger professionell als jetzt das Album, aber es war gleich ernst für mich.
Bist du sehr nervös vor dem ersten Release?
Vom Album jetzt oder vom ersten?
Nein, von der ersten Single damals. So.
Also ich glaube, ich bin wirklich jemand, der Musik macht für die Musik und nicht für alles, was sonst noch wichtig könnte sein für die Leute. Darum, wenn Leute jetzt, Kollegen von mir, von Streams reden, von hey, wie viele Leute hören die, hast du Followers, wie läuft es auf Insta, wie läuft es auf Facebook, das ist für mich jetzt genauso unwichtig wie früher. Ne? Und früher habe ich das gar nicht realisiert, dass ein Song auf Spotify könnte sein, dass das irgendwie besser oder weniger gut kann ankommen, jetzt auf so ganz Sachen bezogen, die für mich nicht so wichtig sind. Darum, für mich ist es einfach ein wundervoller Moment gewesen, meinen Song zum ersten Mal rausgeben, den Leuten zeigen. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so bewusst gewesen, was alles hinter dem Musikbusiness schlummert.
Du hast vorhin gesagt, du machst ruhige Musik und du hast damals bei Radio Regenbogen deine Musik in drei Worten beschreiben.
Oh, was war das gewesen?
Du hast gesagt, Musik fürs Herz. Würdest du das mittlerweile mit anderen drei Worten beschreiben oder kannst du es immer noch unterschreiben quasi?
Drei Worte. Ja. Ich habe das dann zum Beispiel so eine krass schwierige Aufgabe gefunden. Drei Wörter für deine Musik. Aber wenn es damals war, Musik fürs Herz, würde ich jetzt sagen, Herz und Kopf.
Hure Dieb.
Philosophisch unterwegs, gell? Ist das eine zufriedenstellende Antwort gewesen?
Das ist eine sehr zufriedenstellende Antwort gewesen, danke. Genau. Ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, aber wir sitzen momentan in der Gustav Academy oder in der Gustav Manufaktur in Fribourg. Du bist, glaube ich, beim ersten Jahrgang damals dabei gewesen, genau. Wo das Ganze gestartet hat. Möchtest du kurz erklären, was eigentlich das Konzept hinter der Academy ist?
Ja, sehr gerne. Also das Konzept ist eigentlich, dass der Sänger Gustav, der in Fribourg schon seit immer eigentlich so eine
Krach macht während dem Podcast.
genau. Dass er eigentlich sich entschieden hat, Akademie zu gründen für Musiker, Jungmusiker, Newcomer, von jeglichen Musikstilen, die zusammenkommen und außerschulisch, zweisprachig und mit viel Spass eigentlich Musik machen können, dass sie können auf verschiedenen Bühnen spielen und sich über die Grenzen von kulturellen und sprachlichen Sachen so näher kommen können. Das ist das Ziel.
Hure cool. Und so die Räumlichkeiten hier sind echt awesome. Also awesome. Man fühlt sich recht wohl hier, wenn man selber auch Musik macht. Überall stehen, weiß auch nicht, Vinylplatten rum und Instrumente und Proberäume und ja. Kann man machen.
Kann man machen, genau.
Du bist dort ein Jahr lang gewesen?
Oder? Ja, ein Jahr, genau, ein Jahr. Und jetzt arbeite ich als Kommunikationspraktikantin für die Gustav Akademie. Also bin ich immer noch dabei. Das Projekt hat mir so gefallen, dass ich gefunden habe, wenn sie mich noch haben wollen, dann helfe ich gerne mit, wo ich kann.
Das ist eben der Punkt, wo mir nicht so ganz klar war. So, du hast es erzählt, 2018 bist du dabei gewesen, aber gleich sind wir jetzt heute da und es ist irgendwie gleich noch so ein Teil. Exactly. In welchen Aspekt hat dir die Academy irgendwie weitergeholfen, so in deinem musikalischen Arbeiten? Also verdankst du dem ganzen Projekt, so wie ich es wahrnehme, wahrscheinlich relativ viel, so mit zum Teil Connections und ich glaube, die Band hast du auch via Gustav Academy gefunden, wenn es mich nicht täuscht.
Ja, genau. Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist das Netzwerk unter den Musikschaffenden. Weil, wie gesagt, meine Band besteht aus Mitgliedern, die im 2018, im 2019 und im 2020 mitgemacht haben in der Akademie. Also der Schlagzeuger und der Bassist sind im 2019 dabei gewesen, der Gitarrist im 2020, ich im 2018. Und da gibt es noch ganz viele andere Leute, die jetzt auch an unserem Projekt Momoko beteiligt sind, die auch direkt oder indirekt Bezug zur Akademie haben. Von dem her, das Netzwerk ist wirklich ultra wichtig, weil als junger Musiker hast du das nicht. Also ich in meiner Schule bin die Einzige gewesen, die wirklich gesagt hat, ich will Musik machen, ich will das pushen, ich will das richtig machen. Und du plötzlich kommst zusammen, jetzt sind schon 3 Jahrgang, sprich schon 60 Musiker, die wirklich wollen. Und das ist mega gut zu sehen, dass da etwas geht.
Voll, und irgendwie kenne ich so Projekte sonst von anderen Kantonen oder Städten oder so überhaupt nicht. Also es ist gefühlt so ein bisschen einzigartig. Und ich finde das Konzept an sich mega cool.
Ja, und es wird jetzt auch schweizweit aufgezogen. Also
okay.
Leute aus Uri kommen, Leute aus Basel kommen. Überall, von überall, wenn wir Leute haben. Ich mache ein bisschen Werbung, weil nein, es ist echt ein tolles Projekt.
Sehr gut. Apropos Basel.
Ja.
Der Grossteil von Viral sind Basler. Und wieso genau wohnst du in Freiburg, schreibst Songs auf Hochdeutsch und redest aber Baseldeutsch? So.
Ja, ich weiss einfach nicht, ob man merkt, dass ich Baseldeutsch durchrede.
Doch.
Merkt man es?
So.
Oh, das freut mich voll.
Mindestens so.
Das freut mich voll, weil also meine ganze Familie wohnt in Basel, Großeltern, Onkel, alle. Ich bin in Basel geboren. Darum rede ich eigentlich auch Baslerdeutsch. Einfach ist doch meine andere Wohnort. Seitdem hat sich mein Baslerdeutsch ein bisschen verändert und zu einem Dialekt umgewandelt, wo niemand identifizieren kann. Also viele Leute denken, ich bin französischsprachig und denken, ich habe Deutsch gelernt irgendwie. Das ist nicht meine Muttersprache.
Ja, ja.
Gerade in Freiburg sagen sie immer, ah, mais tu parles français. Und ich so, ja, ja, schon, aber nicht, nicht als Muttersprache. Aber ja, genau, zu deiner Frage. Ich bin dann in Deutschland gesehen, während 6 Jahren haben wir dort gelebt. Und das war meine Jugendphase gewesen, darum schreibe ich auf Hochdeutsch, weil für mich ist das die Sprache, wo ich Musik höre. Das war für mich schon immer die Sprache gewesen, wo ich mich ausdrücke, wo ich kommuniziere. Genau, und jetzt seit 10 Jahren leben wir in Freiburg. Wo, ja. Eigentlich, weil mein Vater von der Arbeit her halt zuerst von Basel nach Deutschland gezogen ist und nachher nach Freiburg. Darum, als Familie geht man da halt mit. Und das ist eigentlich auch noch schön, so ein bisschen mehrere Heimaten zu haben.
Voll. Zu Freiburg selber gibt es so außerhalb von der Academy logischerweise wahrscheinlich so eine Musikszene.
Ja.
Wie bekommt man die mit? Also beziehungsweise ich kenne zum Beispiel relativ wenige Musiker aus Freiburg. Genauso wenig Musiker, wie ich aus Basel kenne zum Beispiel. Ist das auch so ein kleines Ding für sich? Oder?
Also meinst du, dass wir unter uns bleiben, die Freiburger Musiker?
Ja, so ein bisschen.
Also ich merke es einfach auch jetzt, wenn man offen ist, dann merkt man plötzlich, dass es überall Musiker gibt. Es gibt überall Bands und sie spielen überall, wirklich auch zu Freiburg. Freiburg ist recht cool für das, weil es ist klein, aber gleich gibt es viele Orte, wo man kann auftreten kann, auch gerade als junge Band. Aber es ist natürlich immer schwierig, den Schritt zu machen von einer Band, die in ihrem Kanton spielt, also in meinem Fall Freiburg. Und dann den Schritt nach außen zu machen, das ist immer schwierig, woanders herzukommen. Und das ist schon ein Ziel, wo ich glaube, alle hier in Freiburg kennen, irgendwie rauszukommen. Und mein Ziel ist zum Beispiel, in der Deutschschweiz vermehrt auch zu spielen, weil natürlich deutsche Pop machen in einer Stadt wie Freiburg, wo gleich mehrheitlich französisch ist, kann man machen, aber ist halt gleich schwierig. Und darum ist unser Ziel eben, mehr in der Deutschschweiz nach Deutschland zu spielen. Und ich glaube, so wie ich, gibt es viele junge Bands, die das als Ziel haben und auch verfolgen und es auch können.
Ich glaube, du hast das Ziel mittlerweile schon teilweise erreicht zumindest.
Ja, ja, und ich merke auch, es funktioniert ja schon. Es ist einfach, wie gesagt, alles läuft über Kontakt und du musst Leute kennen, die eben sagen, ah, da ist eine Freiburger Band, die noch cool ist.
Glaubst du, das ist so der Typ, den du jungen Bands würdest geben. Also, es kommt voll auf Connections drauf an. Probier jetzt Network. Weil sonst, also ich kenne es ja von mir selber, es ist sonst mega schwierig.
Yeah.
Also du musst schon so ein bisschen offen sein und welche Leute kennenlernen und yeah, so ein bisschen Kontakt aufrecht behalten. Weil du kannst nur so geile Sound machen, wenn dich niemand kennt und du nicht traust, irgendwie auf Leute zuzugehen, dann wird es mega schwierig.
Das ist in dem Moment, wenn du plötzlich merkst, dass Leute kommen und sagen, wow, wie kommt es, dass man die noch nicht noch mehr gehört hat? Und ich glaube, die Antwort von den meisten ist, ich weiß es nicht. Weil es kommt natürlich auch viel Glück immer dazu. Du brauchst wirklich der Ort, wo du vielleicht jemanden kennenlernst, der schon längt und plötzlich wirst du überall gehört. Das sind kleine Sachen schlussendlich, die den Unterschied machen. Und darum, wie gesagt, mein Tipp wäre schon Connections, Connections, Connections. Aber das ist einfacher gesagt als gemacht.
Ja, viel gibt es auch Zufälle. Also, dass wir zwei heute da hocken, das ist ja auch ein Zufall, weil ich irgendwie deinen Booker kenne seit mehreren Jahren. Keine Ahnung, wie dein Booker auf euch gekommen ist und dich kennengelernt hat. Darum.
Du, ich weiss es auch nicht. Das ist alles ein bisschen... Ich glaube, ich bin auch etwa ein grosser Verfechter davon, wenn man ernsthaft Musik macht oder ernsthaft irgendetwas in seinem Leben verfolgt und ehrliche Gründe hat und wirklich schafft dafür und ein guter Mensch ist. Also ich bin schon so ein bisschen idealistisch denken, wenn ich sage, es kommt schon alles so, wie es kommen muss. Und ja, ich habe ja so Erfahrungen gemacht, eben mit dem Matthias, der jetzt das Booking für uns macht, wenn ich euch kennengelernt habe. Ich habe das Gefühl, es kommt schon alles gut. Man muss einfach auch ein bisschen entspannt bleiben, obwohl man fokussiert ist. Das ist wirklich so ein bisschen
voll. Erzwingen kannst du eh nicht so.
Ja, genau.
Genau, du hast auch diverse Radioauftritte gehabt schon in den letzten paar Jahren. Wie komisch, speziell, aufregend ist das am Anfang für dich?
Also das erste Interview überhaupt hatte ich mit Radio Freiburg, wo ich den Bandcontest gewonnen habe. Ich war dann 15 Jahre alt. Und dann sitze ich in dem Studio und dann hat er mir Fragen gestellt, wo er mir im Nachhinein gesagt hat, er wollte auch extra ein bisschen fieser sein, um zu schauen, so, irgendwie, ist sie gemacht für das? Wie reagiert sie darauf? Er hat das lustig gefunden. Und dann, das ist für mich so wie so ein... Also es ist mega gut gewesen, weil seither sage ich mir so, es können noch so Fragen kommen, die irgendwie fies sind oder mir Angst machen. Ich sehe das einfach wie ein normales Gespräch, wenn ich jetzt mit dir rede. Es macht eigentlich total Spass, weil auch dort, du lernst neue Leute kennen, du redest über das, was dir Spass macht. Ich finde das super.
Boah, du hast wie nichts zu verlieren. So. Also.
Ja, und ich meine, das ist eben das Gute daran. Ich habe das Gefühl, es gibt ja auch Leute, Künstler, die sich Identität erschaffen und wie so ein Bild kreieren, wo sie gegen aussen repräsentieren wollen. Und dann habe ich das Gefühl, es kann schon schwierig sein, weil du musst ja immer dem Bild entsprechen und so reagieren, wie das Bild reagieren würde. Und bei mir ist es so, durch das, dass meine Songs wirklich wie Tagebuch eintragen sind, ich eh schon den Leuten alles von mir zeige, also wenn du meine Musik hörst, kennst du mich. Darum ist bei mir auch ein Radiointerview, ist mehr so, ich erzähle einfach, ich bin einfach ich selber und den Leuten gefällt es oder den Leuten gefällt es nicht. Kannst nichts beeinflussen.
Voll. So der absurde Moment, wenn das erste Mal Musik von dir im Radio läuft.
Sehr
das
absurd.
Ist ja immer so ein
sehr absurd. Absurd. Ja, ich kann nur das sagen, sehr absurd.
Ja, und auch beim 100. Mal eigentlich immer noch absurd, finde ich so.
Ich weiss zwar nicht, ob ich schon 100 Mal abgespielt worden bin, aber ich melde mich dann wieder. Aber ich denke, es wird immer noch sehr absurd sein.
Das ist gut. Du hast gesagt, du hast in der JZ Glassbox gespielt, in Luzern.
Das ist mega
so absurd, Thema absurde Moment.
Aber auch dort, also manchmal war ich mir bewusst, dass ich schon so ein bisschen jemand bin, wo erst im Nachhinein realisiere, wie krass der Moment eigentlich gerade war. Also auch in der Glassbox, ich bin dann dort gehockt, ich bin mit dem Gustav dort gewesen, das war mein erster Auftritt von der Gustav Akademie. Und auch dort, er hat mich ausgesucht gehabt, um mit ihm das zu machen, wo andere gesagt haben, boah, du darfst das machen. Und für mich ist einfach gesehen, okay, wow. Und dann, ich habe nicht realisiert, was das bedeutet. Und dann sitze ich dort in der Glassbox, sehe die Leute, höre mich zum ersten Mal so und sehe mich auf einer Leinwand und denke so, wow, it's happening. Weißt? Und irgendwie und erst im Nachhinein denke ich, habe so ein Glück und es ist so schön. Und das finde ich allgemein schön, auch bei allen Auftritten irgendwie. Du gehst alles, was du hast und im Nachhinein denkst so, ja, voll, irgendwie fühlt sich gut an, irgendwie gehört mir dorthin.
Sehr schön. Du hast ein Album veröffentlicht, oder ihr habt ein Album veröffentlicht.
Ja, wir.
Du hast ja, glaube ich, angefangen eben als Zoe, einfach so.
Genau.
Und dann hast du eine Band gesucht und sind dann halt Zoe mehr.
Ja.
Weißt du, wie lange sehr ist es gegangen, bis ich gewusst habe, wie man Zoe mehr richtig ausspricht, als ich dich gebucht habe? Genau. Das ist, glaube ich, ein bisschen verschoben worden durch Corona oder so. Es ist, glaube ich, ursprünglich.
Der Album-Release.
Ja.
Ja, also das ist, also das Jahr 2020 ist einfach verrückt. Also wirklich. Ich meine, wir haben das Album ready gehabt, wir haben eine Vernissage geplant gehabt, gebucht gehabt für den 9. Mai. Und es ist alles ready gewesen und dann plötzlich, tack, Corona, Big News, alle Schockstarre. Dann sind erstmal die ersten Konzerte abgesagt worden, wir haben eine kleine so. Wir haben mehrere Daten gehabt im Frühling, die sind alle abgesagt worden und verschoben auf Herbst. Dann haben wir gesagt, gut, dann kommt halt das Album auch im Herbst raus. Und dann im Herbst, also jetzt auch wieder, die meisten Konzerte sind schon wieder abgesagt worden. Und, aber wir haben eine Vernissage noch am 30. Oktober im Nouveau Monde. Und wir halten uns so an dem Datum fest und sagen, egal was abgesagt wird, unsere Vernissage bleibt. Und ja, es ist schon ein spezielles Jahr gewesen, für ein Album-Release zu machen.
Sehr. Also ich meine, du kannst jetzt trotz Corona ein Album releasen. Ist dann einfach nicht so mega geil, wenn du irgendwie nicht kannst live spielen nachher und irgendwie das Album live
du hast halt mehr, also so. Die Rückmeldungen von den Leuten hast du halt dann mehr auch online.
Voll.
Oder halt per Nachricht, wo sie dir sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber das fehlt halt komplett der Aspekt von das Album live testen und das mit den Leuten erleben und teilen. Und das ist halt schon ein grosser Aspekt in der Musik, wo ja eigentlich auch den meisten Künstlern wahrscheinlich am besten gefällt. Und das ist halt schon einfach weg jetzt.
Das Album heisst Momoko. Momoko. Ich weiß nicht, wie das
aussieht. Also ich spreche es Momoko aus.
Sehr gut. Was bedeutet das?
Momoko ist japanisch und das heißt Pfirsichkind und 100 Kinder. Und auch Zoe Me, es hängt alles so ein bisschen zusammen. Zoe ist griechisch für das Leben und Me ist japanisch für das Auge. Und eigentlich ist meine Idee gewesen, so, dass ich eigentlich mich nicht verschließen von den Geschichten, die um uns herum sind. Ich möchte eigentlich alles erzählen. Es gibt für mich nicht eine Geschichte, die wichtiger ist oder es mehr verdient hat, erzählt zu werden als eine andere. Und darum haben wir Momoko. Darum haben wir Momoko, weil mein Ziel ist, eben 100 Geschichten zu erzählen, so viele Geschichten wie möglich, von verschiedenen Personen, von meinen Geschichten, von verschiedenen Blickwinkeln und wirklich einfach jedem Song eine eigene Stimme geben und alles zeigen.
Du hast einen französischen Track.
Einen französischen Track, ja.
Hast du vor, in Zukunft so das Freiburg zweisprachig irgendwie noch mehr zu integrieren, leben, keine Ahnung, oder möchtest du wirklich auf Deutsch Musik machen?
Ja, es ist einfach so, also Deutsch ist die Sprache, wo ich immer Musik mache. Das ist meine Art, mich auszudrücken. Und das ist für mich schon relativ früh klar gewesen. Also ich habe eigentlich schon immer gewusst, wie ich musikalisch klingen möchte. Aber natürlich, seit ich in Freiburg wohne, habe ich mich komplett in die französische Sprache verliebt. Und darum ist für mich so wie klar gewesen, dass ich mindestens einen Song auf dem Album wird haben, wo so wie auch ein kleiner Clin d'œil ist an Freiburg und zum sagen, hey.
Kleine was?
Ein Clin d'œil, so eine Augenzwinkern, so eine, ich das kann man gar nicht sprichwort richtig übersetzen, aber so wie so eine Hint.
So okay, das ist viel besser. Immer in Sprache und Verstand.
Ja, und aber mal schauen, also zum Beispiel ein Kompromiss, den ich für mich, für die Band gefunden habe, ist, weil wir in Freiburg sind und weil die Leute doch meistens Französisch sprechen, tun ich bei den Konzerten am Anfang sagen, also Leute, wir singen auf Deutsch, wir sprechen auf Französisch. Das ist der Kompromiss, Röstigrabe überwunden. Ihr probiert mich zu verstehen und ich probiere mit euch auf Französisch zu reden. Und das läuft eigentlich gut. Ich finde, die Leute reagieren voll gut auf das.
Sehr gut. Hast du irgendwelche musikalischen Vorbilder?
Ich habe schon Angst gehabt, dass du die Frage stellst. Ich finde das so eine schwierige Frage, weil ich habe das Gefühl, wenn ich ein paar Namen nenne, dann tue ich irgendwie die Künstler vernachlässigen, die ich nicht nenne, die mir aber gleich auch geprägt haben. Und Hankoch, wenn ich ein paar Leute nenne, dann tue ich die in etwas Wichtigeres rücken als die, die ich eben nicht genannt habe. Verstehst du mich? Ich finde das,
ja,
find das voll so eine Dilemma-Frage. Aber so grundsätzlich sagen kann ich, dass mir schon immer die Musik bewegt hat und prägt hat, wo ehrlich ist. Und wenn ich das Gefühl habe, der Künstler macht das weil er muss, weil es irgendwie einfach rauskommt aus ihm. Und darum so spontan würde ich jetzt sagen, zum Beispiel Annen Mai Kantereit finde ich ein mega schönes Beispiel halt in der deutschen Musik. Weil das ja wirklich jung sind, die vor der Strassenmusik kommen und schon immer eigentlich ihren Sound hatten und einfach gesagt haben, wir spielen auf der Strasse, wir spielen für die Leute, für uns. Und dann plötzlich, eben werden sie gehört, plötzlich ein kleiner Moment lenkt und sie spielen auch riesige
Hallenstadion.
Ja, wirklich. Oder grosse Festivals und alle Leute singen mit und die Jungs sind immer sich selber geblieben und haben sich nicht verändert. Das ist immer ehrlich und echt gewesen. Und das finde ich für mich das schönste Vorbild so in dieser Art.
Sehr gut. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, Sophie Hunger wäre jetzt voll irgendwie ein Künstler, der sich mega assoziiert hat, weil Deutsch und Englisch und Französisch und so ein bisschen das Mehrsprachige, aber scheinbar leider nicht.
Also, du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Es gibt ein paar, wo wir vergleichen. Eben gerade wegen der Mehrspruchigkeit, aber im Unterschied zu der Sophie Hunger, du nicht eigentlich wirklich nur auf Deutsch singen. Also, du ja wirklich auf mehrere Sprachen singen. Ja, ja. Das mache ich weniger. Bis auf die Ausnahme mit dem französischen Song. Aber ich glaube, ich rede mehr gerne auf den verschiedenen Sprachen, als dass ich auf verschiedenen Sprachen singen tue. Ja.
Alright.
Aber vielleicht gibt es ja gleich mal, vielleicht sind wir mal Vorband von ihr. Das wäre schon noch lässig.
Das würde ich mir dann vielleicht sogar anhören, eventuell.
Ja, dann.
Genau. Ist irgendwie Englisch-Songs schreiben, aber in dem Fall nie ein Thema gewesen für dich. Weil die meisten schreiben, also ich persönlich zum Beispiel auch, und einfach weil es halt funktioniert, irgendwie über mehrere Länder hinweg, theoretisch schreiben viele junge Bands halt einfach Songs auf Englisch. Hast du das mal probiert gehabt, oder ist das einfach, hast du gewusst, hey, Deutsch ist mein Ding so?
Also ich habe ganz, ganz früh noch wirklich so in meinen Anfängen habe ich mal einen Song auf Englisch geschrieben, aber mehr so aus Spass raus. Also es war nie das Ziel, da irgendwie jemandem zu zeigen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe meine Stimme gefunden in der deutschen Musik und das ist eben etwas, was ich immer wie mehr merke, wie du sagst, viele Bands probieren auf Englisch zu schreiben, weil sie sagen, dann können wir international groß rauskommen. Aber mein Ziel ist irgendwie nie gesehen, so alle Menschen zu erreichen. Es reicht mir völlig, wenn ich jemanden erreiche. Und ich glaube, das ist eine andere Art, an die Musik anzugehen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich auf einer Sprache schreibe, wo ich alles sagen kann, was ich möchte. Und zum Beispiel, ich weiss, dass ich im Englisch zu wenig gut wäre, obwohl ich die Sprache liebe, ich wäre zu wenig gut, um wirklich alles sagen zu können, was ich sagen möchte. Und darum ist es für mich wie so eine Wahl Musik von
Fame.
Ja, schon.
Nochmal zurück kurz zum Album. Wir haben es via Crowdfunding finanziert. Ich habe das auch schon überlegt und irgendwie gibt es so viele Pros, Kontras. Wie willst du das jetzt machen? Wie hast du dort für Erfahrungen gemacht? So, würdest du es empfehlen in dem Sinn? Oder
also nicht? Es ist natürlich, es ist schon eine grosse Vorbereitung, die man braucht, für ein Crowdfunding zu machen. Und es ist mega gut gelaufen bei uns und ich würde es weiterempfehlen, aber man muss wirklich auch sich bewusst sein, dass ein Crowdfunding nicht nur etwas ist, wo die Leute dein Projekt finanzieren. Es ist ein gemeinsamer Weg, wo man geht. Und für mich ist es wichtig, die Leute einzubeziehen. Wie gesagt, Momoko 100 Geschichten sind schlussendlich auch die Leute, die uns unterstützt haben, denen die Geschichten erzählt worden sind schlussendlich. Und darum ist es wie ein gemeinsames Schaffen gewesen. Und nicht nur halt sehen oder nur mehr. Und auch wir haben einen grossen Teil noch an Budget dazu da zum Album. Also es ist wirklich sei es geil, sei es Geschichte, das ist alles so ein Miteinander. Und darum hat es für uns, glaube ich, auch so gut funktioniert.
Ihr habt das schnell erreicht, euer Finanzierungsziel.
Am Anfang ist es recht gut angelaufen und dann hat es eine längere Phase gegeben, wo es so ein bisschen stagniert ist und gegen Schluss ist es dann wieder recht gut gelaufen. Aber ich glaube, das ist so, also Crowdfunding-Seite sagen dir auch, wie so ein normaler Ablauf geht. Mhm. Und das ist eigentlich voll normal, dass es wirklich am Anfang die es gesehen machen und dann vergessen die Leute es wieder und dann kommt es wieder. Aber ja, also ich empfehle es einem schon. Man muss einfach überlegen, wie man das, wie alles. Album an sich musst du überlegen, wie du das planen. Wenn was kommt, dann bist du verloren. Also.
Was hast du für Merch und CDs oder was hast du für Rewards quasi verteilt für das?
Erstmal habe ich CDs produzieren vom Album. Und dann Merch, ja, Taschen, Jute-Taschen. Und eben, weil für mich Text mega wichtig ist, habe ich mir gesagt, ich mache Taschen, wo ich immer den Songtitel draufschreibe und dann ein Zitat vom Song, wo mir persönlich viel bedeutet. damit Leute wie, ja, vielleicht sagen, der Song hat mir viel bedeutet, ich habe jetzt auch eine Tasche, wo ein Zitat drauf ist.
Hure nice. Hast du irgendeinen persönlichen Favorit-Song auf dem Album?
Oh, das ist auch so eine schwierige Frage. Das ist echt fies. Ich habe, bei mir ist es eben so, ein Song kommt nicht raus, wenn er mir nicht viel bedeutet. Darum, es ist wie so zwischen Kindern auswählen. Also ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber ich stelle es mir genauso vor, so sagen, also mein ältestes Kind habe ich am liebsten. Das ist voll schwierig, das zu sagen.
Ja, ja, ja.
Darum gebe ich dir eine diplomatische Antwort und sage, es gibt einen Song, den ich hervorheben würde, nicht weil er mir mehr bedeutet als die anderen, aber mehr weil es ein Song ist, den ich geschrieben habe, zum Danke sagen. An meine Familie, an meine Freunde, an die Leute vom Crowdfunding. Eigentlich an alle, die uns auf unserem Weg begleiten, weil ich finde, man sagt zu wenig oft Danke. Und gerade in deinem Projekt gibt es Momente, weil es so ein riesiges Projekt ist, siehst du vielleicht das Ende nicht mehr, oder du siehst den Anfang nicht mehr und bist einfach so irgendwie lost in so einem Moment von, wow, ich mache ein Album. Und wenn die Leute überhaupt Musik hören, bin ich komplett falsch, was mache ich, oder? Und in solchen Momenten ist es nachher deine Familie, deine Freunde, die sagen, ey, alles gut, wir freuen uns und du machst das. Und darum, Fallende Tänze heisst der Song, ist wirklich so das Dankeschön und darum vielleicht der Song, den ich würde hervorheben.
Dein Lieblingskind.
Mein Lieblingskind von meinen 100 Kindern.
Genau. Und so in Zukunft, ja, ist mega schwierig zu sagen, also mit Corona und Live-Spielen und so, aber was sind so deine Pläne, eure Pläne?
Also, ja, es gibt immer Pläne. Also, man kann ja wirklich nicht einschätzen, wie das weitergeht, was Live-Auftritt betrifft. Und darum sage ich mir einfach, wir schauen, also wir spielen jetzt noch so viel wir können. Wir werden probieren, für nächsten Frühling wieder ein paar Shows reinzuholen und hoffen, dass es sich beruhigt bis dann. Und sonst, eben die Vernissage, die kommt, das wird für uns so das Highlight sein. Und sonst bin ich schon wieder dran, das nächste Projekt zu planen. Call me crazy, aber der Lockdown-Moment hat mir so viel Zeit gelassen, um kreativ zu sein. Und es sind mir so viele neue Songs entstanden, die ich das Gefühl habe, werde ich mit euch teilen wollen in naher Zukunft.
Sehr gut. Sind wir gespannt.
Ja, ich auch.
Ich glaube, wir kommen langsam aber sicher schon mal zur letzten Frage. Und auch die ist immer gleich. Und zwar, gibt es für dich, oder kennst du, oder wer würdest du als most underrated Musikschaffende oder Musikschaffende bezeichnen, wo du so dir vielleicht in sich... Auch da, es ist mega schwierig, sich auf eine Person hineinzufokussieren.
Du bist auch schon wieder mit Lieblingskindern, gell? Du hast gerne solche Fragen. Most underrated. Ich finde, also es gibt sehr viele, die nicht genug Credits bekommen für das, was sie machen. Aber die erste Person oder allgemein Personengruppe, die mir einfällt, sind die Leute, die an den Konzerten sind und zum Beispiel den Sound machen oder das Licht machen.
Das ist mega lustig, das ist fast in jedem Podcast.
Wirklich?
Wird das irgendwie gesagt. Sagen
Sie
das? Mindestens in dem Sinn. Aber es hat halt etwas.
Weil ich gerade letztens darüber nachgedacht, zum Beispiel habe ich einen Song auf dem Album, der heißt «Zwei Engel». Und es ist ein Song, den ich live gespielt habe, mal im Frisson. Und dann hat der Lichtmann, obwohl er den Song nicht kennt, vorher aufgrund von vom Text, den er gehört hat, hat er plötzlich so Licht gemacht, wo ausgesehen hat, als ob es Engelflügel wäre, wo ich hinter meinem Klavier und mir hätte. Und ich habe das nachher erst auf der Aufnahme gesehen, wo es ein paar Leute mir geschickt haben. Und dann habe ich gefunden, das hat den Moment so perfekt gemacht. Und das merken die Leute vielleicht gar nicht. Das ist wie, wow, der Moment ist perfekt. Aber sie realisieren gar nicht, dass vielleicht noch jemand dahinter steckt, der spontan entschieden hat, ey, das könnte passen. Und es macht, dass es wirklich so eine Kirsche auf dem Kuchen ist.
So.
Ja, also, aber ja, in dem Fall sage ich das viele Leute. Tut mir leid.
Ja, es ist voll okay. Weil es ist ja, also es stimmt auch. Und darum machen wir, wie gesagt, den Podcast so ein bisschen zum eigentlich die Leute, die hinter der Bühne auch arbeiten, irgendwie so denen so ein bisschen.
Gut, aber ich habe das Gefühl, als junge Band bist du ja auch lange Zeit hinter der Bühne.
Mega, ja.
Und schaffst irgendwie ein Konzertlokal, hilfst aufstellen, du hast Medienmitteilungen geschrieben für irgendwelche Konzertlokale. Du bist lange Zeit hinter der Bühne, bevor du den Schritt machst und wirklich vor der Bühne bist oder auf der Bühne.
Mm, der meiste Fall definitiv.
ist es so ein Kreis, der sich schließt. Und vielleicht kommen wir wieder zurück zum hinter der Bühne arbeiten, weil man unterstützt sich ja einfach auch.
Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, it's a rap.
Yay!
Yay! Verstanden.
Zuerst mal in Freiburg.
Merci vielmals, bist du dabei gewesen.
Ja, merci dir.
Hat mich gefreut. Hört unbedingt das Album Momoko an auf Spotify oder kauft es euch am besten irgendwo. Es macht mehr Spass.
Ja, kauft es euch bei Live-Auftritt. Ich kann uns auf unserer Website kontaktieren. Ich kann dort nach Freiburg kommen an unsere Vernissage.
Zum Beispiel.
Würde uns freuen. Genau, zum Beispiel. Egal von wo ihr kommt.
Genau, macht das. Dann würde ich sagen, ist das gewesen. Schaut sonst unbedingt auf viralviral.org vorbei. Da gibt es noch ganz andere interessante Sachen abseits von Musik und Podcasts. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche, in einem Monat wieder. In 2 Wochen ist der Dominik dran. Genau. Merci vielmals fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis dann.
Ciao.